So. Wow, nicht schlecht. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Matthias Einig, mein Name. SharePoint MVP in Schweden. Überraschenderweise, also obwohl ich Deutsch bin, offensichtlich. Ich war die letzten 3 Jahre habe ich in Schweden gewohnt, deswegen bin ich schwedischer MVP. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Rencor. Wir sind auch Sponsor hier mit unserem Produkt. SPCAF, das SharePoint Code Analyse Framework. Es geht also um Analyse von SharePoint-Lösungen. Upsa, nicht machen sollen. Es geht um Analyse von SharePoint-Lösungen, SharePoint-Apps, Executables, DLLs, PowerShell, was auch immer ihr für SharePoint macht, können wir analysieren. Bin sehr aktiv auch in der Community. Ich organisiere auch solche Events wie das hier. Ich organisiere den SharePoint Saturday in Stockholm und den SharePoint Saturday in München. Wer hat davon gehört? SharePoint Saturday in München? Nicht viele. Also nur vielleicht für euch so. SharePoint Saturday sind kostenlose Events, so wie dieses hier. Das kostet zwar ein bisschen was, aber es sind komplett kostenlose Events. Und der in München ist am 10. Oktober komplett auf Englisch mit 25 Sessions von sehr bekannten Leuten. Also unter anderem, wer sich in der SharePoint-Szene auskennt, Jeremy Fake, Victor Villeen, Spencer Haber, Andrew Cornell und so weiter, kommen alle nach München für dieses Event. Ist aber leider schon ausverkauft. Tickets waren in 12 Stunden weg, alle 200 Stück. Somit könnt ihr euch nur noch auf die Warteliste schreiben oder fürs nächste Jahr hoffen. Okay, worum geht's? Transformation von Full-Trust-Code ins App-Modell ist ein Schlagwort, wie Microsoft momentan sehr häufig verwendet. Das Wort Transformation hört man sehr häufig in den ganzen Vorträgen von Microsoft. Im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Mittel, um nicht Migration zu sagen, weil es eine Migration nicht gibt. Fangen wir mal mit den Basics an. Ja, Full-Trust-Code versus App, mein Verständnis. Oder eigentlich Add-in heutzutage heißt nicht mehr App. Full Trust Code aus meiner Perspektive ist im Prinzip alles, was Server-Side Object Model API verwendet. Übrigens, meine Slides sind auf Englisch, ich hoffe, das stört keinen. Das inkludiert aber auch den deklarativen Code, also wenn ich zum Beispiel Camel, XML und sowas verwende, das ist für mich alles Full Trust Code. Und dann auch natürlich infrastrukturspezifische Komponenten wie zum Beispiel HTTP-Handlers, HTTP-Modules, die eigentlich gar nichts mit SharePoint zu tun haben, aber in SharePoint-Umfeld stark verwendet worden sind. Habe aber in dem Falle zum Beispiel mit IIS was zu tun, was ich auch nicht im App-Modell abbilden kann. Auf der anderen Seite haben wir Apps oder Add-ins. Und Add-ins sind jetzt und Apps sind für mich jetzt nicht das, was man vielleicht originär als App sich vorstellt. Also irgendwo, ich öffne es und dann habe ich meine App und dann mache ich da was. Apps ist für mich im Prinzip alles, was Client-Side Object Model verwendet oder REST-API verwendet oder JavaScript Object Model verwendet, das in Office 365 laufen könnte. Aber nicht unbedingt muss. Es kann auch eine Full-Trust-Code-Lösung, Client-Side Object Model, verwenden, zum Beispiel. Aber im Generellen, es läuft nicht auf SharePoint. Das ist für mich eine App. Also, es läuft auf einem Provider, es läuft im Client, zum Beispiel eine SharePoint-Hosted-App, läuft im Browser des Users. Es läuft vielleicht in einem Azure Web Worker Job, es läuft als Konsolenapplikation. Auf irgendeinem Server bei mir in der Infrastruktur, das ist alles für mich eine App. Nur mal so, damit wir auch das gleiche Verständnis haben. Ihr habt vielleicht ein anderes Verständnis, aber gut. Diese Frage hat sich häufig gestellt gehabt: Gibt es Farm Solutions weiterhin im 2016? Die wurde hinreichend beantwortet. Ja, Farm Solutions gibt es nach wie vor. Genauso wie es sie in 2013 gab. Ich kann das ganz normal weitermachen, wenn ich will. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es Sinn macht. Wir hatten es vorhin in der Panel-Diskussion, wo wir darüber auch diskutiert hatten. Zweite Frage, die häufig kommt: Ja, werden Farm Solutions jemals in Office 365 funktionieren? Nein, werden sie nicht. Genau aus dem Grund ist das App-Modell entwickelt worden, weil eben Microsoft selber erkannt hat: Ja, mit Farm Solutions handeln wir uns mehr Probleme ein und gerade in so einem Multi-Tenancy-Environment, wie jetzt Office 365 ist, wo mehrere unterschiedliche Kunden auf derselben Infrastruktur arbeiten, kann ich es nicht haben, dass mir eine Lösung auf einmal die Plattform für andere Kunden auch noch runterzieht. Also, das wird niemals passieren. Farm Solutions werden nicht nach Office 365 kommen. Gut, Transformation, was ist das? Was soll man darunter verstehen? Im Endeffekt ist es das: Wir haben unsere Farm Solutions. und dann passiert Magie und dann haben wir unsere Apps. Natürlich nicht. Also es ist eben nicht so. Es gibt keinen direkten Weg, es gibt keine automatische Migration. Deswegen sagen sie auch nicht Migration, sie sagen Transformation, weil es im Endeffekt heißt, Transformation ist keine Migration. Transformation heißt, schau, was du hast, fang von neuem an und vielleicht verwende Konzepte, vielleicht auch Teile des Codes, wenn es jetzt zum Beispiel JavaScript-Code ist, die ich schon habe, um meine Lösung wieder neu aufzubauen. Aber im Endeffekt heißt es, gehe zurück auf los und nehme nicht 4.000 Euro ein, sondern eher zahle 400 oder ich weiß nicht, hängt von eurer Umgebung ab. Okay, so warum sollte ich das machen? Warum soll ich überhaupt transformieren? Farm Solutions sind doch so super, funktioniert doch alles einwandfrei, mehr oder weniger. Ja, zum einen, habe mich entschieden, ich mag nach Office 365 gehen, ich mag ein Hybridmodell anstreben. Das ist natürlich ein Driver, warum möchte ich von den Farm Solutions weg. Ich kann in Office 365 nichts anderes machen oder wenn ich Hybrid mache und dieses App-Modell annehme, habe ich die Möglichkeit, in Zukunft eventuell auch nach Office 365 mit den Sachen zu gehen, die jetzt noch on-premises laufen. Also ich sichere mein Investment in der Entwicklung, die ich mache. Ich bin sowieso dabei, ein SharePoint-Versionsupdate zu machen, jetzt zum Beispiel nach 2016 und muss eventuell eh viele Sachen neu implementieren, weil sich meine Business Requirements geändert haben, weil ich, keine Ahnung, ein neues Design haben will, das Internet soll sich verändern oder was auch immer, dann kann ich das gleich als Anlass nehmen, das Entwicklungsmodell auch dahingehend anzupassen. Ich habe grundsätzlich neue oder geänderte Anwendungen, also selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel schon auf SharePoint 2013 bin, wo das App-Modell natürlich auch schon funktioniert und jetzt kommt ein neues Projekt dazu oder ein bestehendes Projekt hat irgendwelche Änderungen, ja, warum soll ich es nicht gleich dann schon in einer Art und Weise machen, die mir eventuell in der Zukunft Arbeit erspart, falls es doch mal irgendwo hingehen sollte, wo es nur das App-Modell gibt. Wenn ich grundsätzlich nicht auf der grünen Wiese anfangen kann, also dann möchte ich transformieren. Ich schaue mir meine bestehende Lösung an und versuche, so viel wie möglich zumindest wiederverwenden zu können. Und wenn es nur die Implementierungskonzepte sind. Ich möchte nicht alles komplett neu machen. Oder ich habe grundsätzlich Wartungsprobleme mit meinen Farm Solutions. Wer hier ist IT-Pro oder Administrator in der Umgebung? Das sind ein paar Hände. Wer hat noch nie Probleme mit Farm Solutions gehabt? Das ist eine rhetorische Frage natürlich. Also Farm Solutions haben natürlich einen Impact auf die Farm, wo wir alle drunter leiden mussten. Und aus dem Grund, wenn man das sowieso angreifen muss, sollte man sich überlegen, gehen wir gleich ins App-Modell. Gut, wie mache ich das Ganze? Im Endeffekt kann ich einzelne Komponenten in meinen bestehenden Lösungen Schritt für Schritt austauschen. Gut, das sagt sich sehr einfach, ist natürlich nicht ganz so trivial, aber ich kann mir zum Beispiel anschauen, ich bin jetzt in meiner SharePoint 2013 Farm, habe schon Farm Solutions dort, kann mir bestimmte rauspicken, kann schauen, kann dieser Use Case, den ich mit dieser Lösung abbilde, kann der auch im App-Modell umgesetzt werden und kann Schritt für Schritt einzelne Lösungen dort umwandeln. Muss ich natürlich das Budget dafür kriegen, dass ich das auch machen darf. Das ist immer der größte Haken daran, solange es funktioniert. Aber ich kann es Schritt für Schritt machen. Andere Alternative ist, okay, ich wechsle auf eine neue Plattform. Ich fange im Prinzip von vorne an und schaue mir einfach an, was nehme ich mit und was lasse ich zurück. Und dabei möchte ich natürlich Teile wiederverwenden, sonst brauche ich keinen Transformationsprozess machen. Und auch wenn ich sage, start from scratch vorher, es lassen sich natürlich schon Sachen übernehmen. Also es lassen sich, gerade wenn ich jetzt schon JavaScript zum Beispiel verwendet habe, sowas lässt sich leicht übernehmen. Es lassen sich auch Datenstrukturen übernehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Listen, Bibliotheken und so weiter verwende, die werden vielleicht auf eine andere Art und Weise erstellt, aber diese Struktur, wie es aufgebaut ist, lässt sich weiterverwenden. Und dadurch kann ich wieder Zeit sparen in meiner Reimplementierung, wenn man so will. Was sind so die größten Veränderungen im Entwicklungsvorgehen von Farm Solutions zum App-Modell? Zum einen, ja, wir sollen kein Server-Side-Object-Model verwenden, klar. Das gibt es in Office 365 nicht, insofern ist das natürlich zu verweilen. Stattdessen soll ich CSOM, REST API, JavaScript Object Model API verwenden. Und das ist vielleicht auch sowas, was vielleicht viele nicht so toll finden. Man soll das Feature Framework nicht mehr verwenden. Bis dato war im Prinzip Features waren genau das Mittel der Wahl für alles, was wir machen in SharePoint. Ja? Wir haben Listen provisioniert, wir haben Content Types provisioniert, wir haben Dokumente irgendwo hin transferiert, wir haben Feature Receiver gemacht, die irgendwelchen Spaß gemacht haben. Im Prinzip ist die Empfehlung von Microsoft, tu es bitte nicht mehr. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert und das heißt nicht, dass es nicht weiterhin supported wird, aber man soll es eher vermeiden. Und der Grund dahinter ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Jeder, der schon mal Farm Solutions gemacht hat mit Features, weiß, wenn ich upgrade auf eine neue SharePoint-Version, dann habe ich dadurch Probleme. Oder auch wenn ich das Feature upgrade, neue Artefakte werden deployed, habe ich Probleme. Dieses ganze Konzept dahinter macht Probleme beim Application Lifecycle Management. Und in Office 365 wird es natürlich noch wesentlich wichtiger oder sieht das noch wesentlich eher, weil es in Office 365 wesentlich mehr schnellere Changes gibt. Nicht so wie ich es on-prem habe, wo ich selber unter Kontrolle habe, wann ich zum Beispiel eine neue SharePoint-Version reinmache oder wann ich irgendwas aktualisiere. In Office 365 bin ich in gewisser Weise fremdgesteuert dort. Und deswegen habe ich dieselben Probleme zwar, aber wesentlich öfter und das ist irgendwann nicht mehr rentabel. CamelCode. Wer von euch liebt CamelCode? XML. Hätte mich, es traut sich einer die Hand zu heben. klar, XML an sich, ich muss zugeben, selber war ich immer der Verfechter in diesem Kampf zwischen deklarativ und programmatischen Umsetzung von Sachen, war ich immer der Verfechter, es in XML zu machen. Ja, leider habe ich verloren da. Ich fand es gut, weil es halt eine strukturierte Sprache war. Es hat mir geholfen und ich habe mit meinem eigenen Werkzeug, das ich eigentlich auch für diesen Zweck gebaut hatte, SPCAF oder SPCOP, genau das versucht abzudecken, die Probleme, die dadurch entstehen, das zu prüfen, automatisiert zu prüfen, um eben diese Fehler nicht mehr zu machen, die dann beim Deployment erst auffallen, wenn ich tatsächlich das Artefakt basierend auf dem XML anlege. Gut, die Empfehlung ist jetzt, bitte mach es nicht mehr. Also mach die Content Types jetzt bitte via Code, mach keine Web-Templates mehr und so weiter und so fort. Mach keine List-Definitions mehr, mach alles via Code. Client-Side-Object-Model, das ist die Devise now. Entschuldigung, manchmal mixe ich Deutsch und Englisch auf durcheinander. Also einfach sich mal überlegen, was dahinter steckt. Das nächste Schritt ist Master Pages. Wer hat eine angepasste Masterpage in seiner Umgebung? Eigentlich müsste jeder die Hand jetzt heben. Masterpages sind natürlich super toll. Ich kann damit machen, was ich will, kann die Oberfläche anpassen. Erste Frage im Prinzip, wenn ein Intranet-Projekt startet, okay, wie können wir machen, dass es nicht wie SharePoint aussieht? Gut, logische Schlussfolgerung, wir machen eine Custom Masterpage. Genau dasselbe Problem wie beim Feature Framework und auch genau dasselbe Problem On-Premises und Office 365. Die Masterpage anpassen ist nach wie vor okay, ich kann das machen und ich werde das auch in Zukunft noch machen können. Aber jetzt gerade im Hinblick auf Office 365, Microsoft hat eine Masterpage, Seattle Master, hinterlegt und verändert laufend Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sweetbar, die oben ist in Office 365 mit den Buttons, die hat sich innerhalb des letzten Jahres, glaube ich, 4-mal geändert. Jedes Mal, wenn Microsoft eine Änderung einspielt und ich habe eine angepasste Masterpage, kriege ich diese Änderung nicht mit. Das heißt, ich muss es irgendwie rausfinden, es hat sich was geändert und muss dann meine Masterpage anpassen, damit die Änderung sich dort widerspiegelt und muss die dann auf alle Site-Collections und Sites deployen, wo sie verwendet wird. Also ich habe einen entsprechend hohen Aufwand. Und da Microsoft mir nicht sagen wird, in 2 Wochen wird die Masterpage verändert, bin ich im Prinzip immer am Hinterherhecheln dort und es macht halt im Office 365-Umfeld keinen Sinn, das mehr so zu machen. Es gibt andere Alternativen, die nicht so mächtig sind, was man mit der Masterpage erzielen kann, wie zum Beispiel Alternate CSS. Man kann zwar sehr viel mit CSS schon erreichen, aber halt nun mal nicht alles. Deswegen ist die Empfehlung eben zu vermeiden. Heißt aber nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. Ja, generell ist die Empfehlung, so wenig wie möglich zu branden. Das hören natürlich die internen Marketing-Leute auch nicht so gern. Kein Branding machen. Der Spruch heißt dann immer, ja, ihr brandet ja auch nicht Office. Ja, okay. Kann man jetzt so hinstellen, gut, ich war selber lang genug Consultant, habe lang genug Requirements Engineering auch gemacht und ich weiß, dass das einfach eine Anforderung ist, in Unternehmen häufig, das zu machen und es ist sehr schwer, sowas wegzudiskutieren. Aber man kann es eventuell in diesem Kontext, ich mache es mit CSS, anstatt einer Masterpage vielleicht auch in eine Bahn lenken, die managebar ist von einer IT-Perspektive. Ja, ja, völlig richtig, ich weiß schon. Also, ich meine, ja, ja, völlig richtig. Ich meine, der Bedarf ist natürlich nach wie vor da. Nur weil Microsoft sagt, wir sollen das nicht machen, heißt es noch lange nicht, dass das alle Leute so tun werden. Aber diese Empfehlungen im Prinzip in der Hinsicht, okay, wenn ich diesen folge, dann tue ich mich in Zukunft leichter. Wenn ich sie nicht folge, dann sollte ich mir den Risiken bewusst sein, was das für einen Aufwand hinterherbringt. Jetzt zum Beispiel die Masterpage, dass ich im Prinzip immer einen Masterpage-Designer Standby haben muss, den ich schnell anrufen kann, damit er, wenn das nächste Update in Office 365 kommt, das übernehmen kann, so in der Richtung. Jetzt mal überspitzt gesagt. Gut, grundsätzlich, der Code soll nicht in SharePoint laufen, sondern soll irgendwo anders laufen. Das ist auch so eine Empfehlung. Also egal wo, Hauptsache nicht in SharePoint, weil es die SharePoint-Umgebung negativ beeinflusst. Ja, und dann gibt es auch immer die Diskussion, ist SharePoint jetzt eine Plattform, ist SharePoint jetzt ein Service? Wenn man dieses App-Modell ansieht, dann sollte man SharePoint als im Prinzip eine Sammlung von Services ansehen. Also Services sind zum Beispiel Suche. Services sind auch Authentifizierung. Service ist Dokumentenablage. Das sind alles Services, die ich konsumieren kann in meinen Apps. Und das ist einfach eine andere Art, wie ich meine Lösungen plane, was ich erreichen will, dass ich nicht mehr sage, ich baue auf SharePoint auf, ich verändere SharePoint und passe meine Bedürfnisse an. Der eine oder andere hat vielleicht SharePoint auch vergewaltigt mehr und hat irgendwas draus gemacht, was nicht hätte sein sollen, mich inklusive. Ich habe auch viele Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Das Ziel ist im Endeffekt, ja, mach das bitte alles nicht mehr. Sieh SharePoint als eine Sammlung als Services an und konsumiere diese Service in meiner App, was auch immer diese App bedeutet. Okay? Das Thema Camel, ich habe es eigentlich vorhin schon gesagt, aber grundsätzlich die Überlegung ist halt mit dem XML-Code. Ich mache zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel mit Web-Template, glaube ich, Teamside-Web-Template. Ist ein bisschen unscharf, das Bild. Ich mache zum Beispiel ein neues Web-Template, basiere das auf die Teamside. Alles gut, solange nichts passiert ist, kein Update gegeben ist. Dann kommt eine neue Version hier dazu von Microsoft. Irgendwas verändert sich, aber mein angepasstes Web-Template basiert immer noch auf der alten Version. So, und das Ganze passiert mit jeder Iteration, die passiert, und irgendwann geht das Ganze so wie so eine Schere auseinander und ich weiche immer mehr von dem ab, was out of the box kommt und habe eventuell dadurch Einbußen in der Funktionalität oder womöglich funktioniert es irgendwann überhaupt nicht mehr, weil die restlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Ist bisher noch nie so extrem passiert, aber es soll einfach widerspiegeln, warum das mit dem XML-Code ein Problem darstellen kann und warum man es vermeiden soll. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt App-Modell ist. Das haben wir in On-Premise genauso mit Full Trust Code Solutions. Ja? Oder hat nichts mit Office 365 zu tun an sich. Also grundsätzlich ist die Devise umdenken. Wir müssen anders überlegen, wie wir unsere Business-Probleme lösen in Code. Also es ist kein Copy-Paste-Verfahren. Ich kann einfach sagen, hey, hier haben wir das so gemacht, so ist es dort in App-Modell, fertig. Grundsätzlich sollten wir uns fragen, okay, es ist vielleicht ein bisschen ketzerisch. Das noch nicht, das nächste wird ketzerisch. Grundsätzlich, ja, hat SharePoint vielleicht schon die Funktionalität, die ich brauche? SharePoint hat sich verändert, Office 365 hat ganz viele neue Services. Viele Sachen, die ich früher vielleicht in 2010 selber gebaut habe, brauche ich gar nicht mehr selber bauen, weil die jetzt mittlerweile schon integriert sind. Und vielleicht erfüllt es schon 80% meiner Anforderungen und vielleicht kann ich die restlichen 20% wegdiskutieren und muss gar nicht mehr anpassen. Zum anderen, braucht meine Lösung überhaupt die SharePoint-UI? Muss es denn in der Hinsicht SharePoint sein? Also habe ich irgendeinen Vorteil daraus, dass das eine Anwendung ist, die auf SharePoint gebaut ist? Oder kann es eigentlich von SharePoint losgelöst sein und einfach nur eine Hilfestellung geben? Typisches Beispiel an Anwendungen, ich weiß nicht, wie viel ich davon schon gesehen habe, so Meeting Manager oder oder Raumbuchungssysteme werden entwickelt, sehr häufig für größere Unternehmen. Im Endeffekt von der Funktionalität immer dasselbe. und dann immer integriert in SharePoint und schaut dann irgendwie aus wie SharePoint oder wie der SharePoint halt gebrandet ist. Aber eigentlich geht es nur um die Funktionalität. Es kann auch eine separate App sein, so wie auf meinem Telefon eine App halt ausschaut, wie eine App ausschaut und nicht wie der Rest. Grundsätzlich die Überlegung, benutze ich irgendwelche Drittherstellersysteme? Brauche ich die vielleicht für meine Sache? Das kann schon bedeuten für mich, okay, ich kann kein App-Modell machen. Zum Beispiel Search Provider. Ich muss irgendein externes LOB-System integrieren in SharePoint, aus welchem Grund auch immer, mit Search. Ja, okay, Search Provider kann ich im App-Modell nicht abbilden. Also heißt schon Farm Solution. Geht nicht anders, wenn ich on-premises bleibe. Also manchmal kann das dann schon das Ausschlusskriterium sein. Das ist die ketzerische Frage, okay, muss es wirklich SharePoint sein? Ja, gut, ich bin SharePoint MVP, aber ich traue mich das trotzdem zu fragen. Also SharePoint ist nicht immer die erste Wahl für alles. Und wenn andere Systeme zur Verfügung stehen oder wenn ich eh schon dem Trend folge, Sachen eher separat zu bilden, die sich jetzt langsam aber sicher wieder entwickelt, kann ich dann vielleicht auch ohne SharePoint auskommen oder nur die Authentifizierung zum Beispiel davon nehmen als ein Service. Also so eine Überlegung sollte man sich einfach mal, sollte man mal anstreben, wenn man so eine Transformation plant. Dann grundsätzlich eine Frage, die man immer sich stellen muss, sind die Business-Anforderungen immer noch relevant? Ich habe eine Lösung, die läuft jetzt schon auf 2010, seit 3 Jahren oder sowas und jetzt soll ich die migrieren auf 2016 und mach mal doch eine App draus, aber vielleicht brauche ich das Ganze gar nicht mehr oder vielleicht brauche ich nur Teile davon noch, weil sich herausgestellt hat, dass die Lösung so, wie sie war, eben gar nicht mehr verwendet wird oder wie sie ursprünglich gedacht war. Und diese Frage sollte man sich eigentlich am Anfang stellen, bevor man irgendeine Transformation plant, weil die kann einem enorm viel unnötige Arbeit sparen. So, wie mache ich das Ganze? Also mal angenommen, ich bin da jetzt durch diese Fragen alle durchgekommen und habe gesagt, hey, es macht Sinn, jetzt eine Transformation durchzuführen von meiner bestehenden Lösung, Farmlösung. Im Endeffekt nichts Untypisches. Also es nennt sich eigentlich Rapid-Verfahren. Im Endeffekt Readiness. Also ich prüfe erstmal, habe ich die Grundvoraussetzungen erfüllt, um eine Migration zu machen. Also weiß ich, die Anforderungen sind noch da, weiß ich, wie baue ich das Ganze auf, mache ich Provider-Hosted-Apps, habe ich entschieden, was für Frameworks, Modelle ich verwende und so weiter, habe ich die ganze Infrastruktur dafür bereitgestellt und so weiter. Das ist Readiness. Im nächsten Schritt ist das Assessment. Ich schaue mir an, was habe ich jetzt, verstehe, was wurde dort gemacht, aus welchem Grund wurde das gemacht und plane im nächsten Schritt, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Also, was mache ich aus dieser Lösung? Wie verändere ich das Ganze? Dann entwickle ich, nichts leichter als das. Teste das Ganze, ja, auch das soll vorkommen. Und dann deploy ich das Ganze. Das ist ein ganz standardmäßiges Verfahren von so einem Migrations- oder Transformationsprozess. Soweit die Theorie. Was gibt es für Techniken, um Apps zu machen? Klar, wir kennen dieses App-Part, wo viele Leute meinen, das ersetzt das Web-Part. Dem ist nicht der Fall. Das App-Part ist im Prinzip eines der unsinnigsten Artefakte, die es gibt im App-Modell. Also ich kenne so gut wie keinen, der ein App-Part verwendet. Im Endeffekt ist ein App-Part ein iFrame, der eine Webseite anzeigt und der nicht mit dem Rest kommunizieren kann von der Seite. Also verhältnismäßig sinnlos in den meisten Szenarien, außer ich mag irgendwie eine Wetter-App anzeigen oder sowas, die sonst nichts mit dem Rest der Seite zu tun hat. Also ich kenne persönlich sehr wenige Fälle, wo ein App-Part wirklich irgendeinen Nutzen hat. Dann gibt es diese Full-Immersive-App, nennt sich das. Das heißt im Endeffekt, ich drücke auf einen Button, dann komme ich auf eine andere Seite und das ist meine App, die tut ein Ding oder macht halt ihr Ding und dann springe ich wieder zurück und bin wieder da, wo ich vorher war im SharePoint. Das ist Full Immersive App, so wie ich es auf meinem Telefon habe. Ich drücke drauf, bin in der App, drücke auf den Home-Button, bin wieder draußen. Okay? Dann gibt es die UI Custom Actions. Das ist noch das, was am nächsten dahin geht. Ich passe SharePoint an. Also ich kann irgendwo zum Beispiel einen Ribbon-Button hinzufügen, der mir irgendwas macht. Das sind UI Custom Actions. Und dann gibt es dieses ganze Thema Remote Provisioning, was viele nicht unbedingt initial im App-Bereich sehen, aber im Endeffekt alles abbildet, was ich vorher mit dem Feature Framework gemacht habe. Also Content Types, List Definitions, List Instances, Dokumente deployen und so weiter. Das ist Remote Provisioning. Und dann grundsätzlich die Frage, okay, On-Prem oder Office 365, wo befinde ich mich? Wie mache ich so eine Art Provider-Hosted, SharePoint-Hosted oder eben irgendwo anders? Zum Beispiel auf irgendeinem Server im Internet ist im Prinzip auch Provider-Hosted, auch wenn es jetzt nicht in dem Provider-Hosted-Up-Modell drinnen ist, wie Microsoft propagiert. Zu dem Provisioning möchte ich noch kurz was sagen, weil eben diese Empfehlung, bitte nicht mehr Feature-Framework verwenden, ja, so komplett 180 Grad in die andere Richtung geht von dem, was wir vorher immer gehört haben. Ja, was gibt es denn für Alternativen, so ein Provisioning zu machen, also Code oder Artefakte zu provisionieren? Gut, ich kann mit einer Provider-Hosted-Up über Client-Side-Object-Model zum Beispiel Content-Types erstellen. Ja, kann auch Listen erstellen, kann ich alles machen. Muss ich im Endeffekt der App deployen, muss sie aufrufen, gehe in die App einmal rüber, es erstellt mir den ganzen Kram, komme wieder raus und dann kann ich die App eigentlich wieder wegwerfen. Ja, nur so mittel. Gut. Dann kann ich das Gleiche auch zum Beispiel mit einer Konsolenapplikation machen. Ich kann einfach bei mir lokal eine Konsolenapplikation starten, die sich per CSUM zu meinem SharePoint verbindet, dort genau diese Provisionierungssache macht, gesetzt im Fall, ich habe die Rechte natürlich, und läuft dann halt in meinem Kontext, in meinem User-Kontext. Auch wieder CSUM und REST. Das Gleiche geht mit PowerShell, kann ich auch machen. Und ich kann es auch mit einer SharePoint-Hosted-Up mit JavaScript-Object-Model machen. Also ist ein bisschen eingeschränkter JavaScript-Object-Model, aber an sich kann ich das Ganze dort auch machen. Das Ganze nennt sich Remote Provisioning. Und dann gibt es natürlich noch einen bahnbrechenden neuen Weg, nennt sich der mechanische Türke. Weiß nicht, ob jemand schon mal sowas gehört hat. Noch nie gehört. Es hat einen geschichtlichen Hintergrund, also irgendwann so im 19. Jahrhundert gab es irgendeinen, der hat einen Schachcomputer entwickelt. Da standen im Prinzip war ein großer Tisch mit einem Schachbrett drauf und es stand im Prinzip eine Figur, die einen Türken geähnelt hat oder einen Türken darstellen soll. Und die hat dann mit den Händen die Schachfiguren bewegt. Und jemand konnte dagegen spielen, war sehr erfolgreich, ist von einer Stadt zur anderen. Ich glaube, es war in Frankreich irgendwo. Naja, auf jeden Fall. Im Endeffekt war es natürlich kein Schachcomputer in der Zeit, sondern es war unten in dem Tisch jemand drin und hat mit einem Magneten die Figuren rumgeschoben. Ja? Die Quintessenz dahinter, was man darunter versteht, mechanischer Türke, manchmal macht es nicht Sinn, es zu entwickeln. Es geht manchmal viel einfacher, wenn ich es einfach manuell mache. Wenn ich was nur irgendwie 5-mal machen muss, irgendwo was einstellen, dann mache ich es halt manuell und dokumentiere es. Das war immer schon gültig. Es muss nicht immer alles in Code gelöst sein. Das ist aus meiner Entwicklerbrille, ja, natürlich müssen wir alles coden, ja, ganz klar, aber manchmal ist der Transformationsprozess wesentlich einfacher, indem dass man es einfach macht, anstatt sich überlegt. Ja? Nee, natürlich nicht. Klar, das ist völlig richtig. Klar, diese ganzen Sachen sind natürlich leichter wiederholbar. Das Ganze ist natürlich auch wiederholbar, wenn es dokumentiert ist, hat aber natürlich den Human Error Faktor, also wenn es eine komplexere Sache ist, irgendwann es wiederholen will und derjenige weiß nicht, was er tut, dann kann dadurch natürlich ein Problem entstehen. Ist auch mehr eine provokante Alternative natürlich, ist ganz klar. Gut, jetzt geht's. Ich habe vorhin schon gesagt, aus Business-Sicht, Business Requirements, sollte man sich natürlich vorher anschauen, also das ist genauso ein Teil des Assessments. Erstmal überlegen, die bestehende Lösung, die ich habe mit dem Business reden, ist denn das überhaupt noch relevant? Brauche ich das Ganze noch? Brauche ich das so? Wie verwendet ihr das Ganze? Die Anforderungen an diese Lösung auch nochmal klären, weil die Lösung eventuell schon ein paar Jahre alt ist. Wenn ich die migrieren möchte, da hat sich das Unternehmen wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Die Anforderungen haben sich mit Sicherheit geändert. Also einfach mal jetzt loszulegen und eine Farm Solution zu überführen, ist nicht unbedingt vielleicht der cleverste Weg, sondern ich sollte vielleicht erst einmal überlegen, brauche ich das Ganze noch, so wie es implementiert ist. Verstehen, wie diese bestehende Lösung aufgebaut ist. Das Beratungsunternehmen, das sie gebaut hat, ist vielleicht schon längst weg. Es sind neue Berater da. Ich meine, ich war selber lang genug im Beratungsbusiness. Ich weiß, wie das funktioniert. Tauschen sich auch regelmäßig aus. Oder der Mitarbeiter im Beratungsunternehmen hat gewechselt und ist nicht mehr da. Und auf einmal ist das ganze Wissen weg. Erstmal muss ich verstehen, was wurde denn tatsächlich gemacht und wie wird es verwendet. Und dann auf Basis dessen entscheide ich, was behalte ich, was verändere ich und was werfe ich weg. Okay? So, und jetzt konkret im Code, genau was zu fragen, okay, verstehe, welche Anpassungen habe ich überhaupt? Ist nicht unbedingt immer transparent, wir haben vielleicht auch Anpassungen, die irgendwelche End-User mit Content-Editor-Webparts irgendwo auf irgendwelchen Seiten gemacht haben, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Könnte auch ein Problem sein, halte jetzt kein Full-Trust-Code in dem Falle, aber generell ein Problem natürlich mit dem Management der Anpassungen. Verstehen, was diese Anpassungen tun. Verstehen, warum habe ich sie überhaupt und brauche ich sie noch? Und ja, was ist auch der Impact auf die Umgebung? Also jetzt eine Farm-Solution, ist es wirklich notwendig gewesen, daraus eine Farm-Solution zu machen? Jetzt zum Beispiel das Beispiel, was wir vorhin hatten, Search Provider. Ja, in dem Fall mag es vielleicht notwendig gewesen sein, muss aber vielleicht nicht mehr der Fall sein und es wurde Farm-Solution gewählt, weil es halt einfach keine Alternativen gab zu dem Zeitpunkt. Und dann natürlich den Aufwand planen, um festzustellen am Ende, macht es überhaupt Sinn, eine Transformation zu machen oder fangen wir lieber doch lieber von vorne an. Gut, zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Ganze ausschauen kann. Gehen wir mal raus hier aus der Präsentation. Das ist jetzt eher der technische Teil. Naja, keine Angst, kein Visual Studio. Also, kommt das Tool zum Einsatz, das meine Firma vertreibt, das SharePoint Code Analyse Framework, das einem viel Arbeit abnimmt, genau diese Planung zu machen. Auch wenn es jetzt ein kommerzielles Tool ist, was ich hier zeige, der Teil, den ich zeige, das Migrationsassessment, ist kostenlos verfügbar. Es ist ein Freemium-Anteil. Wir entwickeln dieses Migration Assessment zusammen mit Microsoft, mit der Produktgruppe für SharePoint und Office 365. Die geben uns die Guidance, die wir ins Tool implementieren, um ihren Kunden wiederum zu helfen, genau diese Migration durchzuführen. SPCAF als Tool nimmt die Farm Solutions hier auf. Also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, gib mir diese 4 Farm Solutions, die meine Applikation machen. Ich brauche keinen Quellcode dafür. Kann die WSPs zum Beispiel extrahieren von meinem existierenden SharePoint-Produktions- und meiner Produktionsumgebung, werf die in die Applikation rein, gehen wir einfach in die einfache Ansicht und starte die Analyse. Ziemlich simpel. Im Endeffekt, was ich hier mache, ist, ich nehme die WSPs auseinander, ich entpacke die WSPs, dekompiliere den gesamten Code darin, wende Regeln dazu an, die mir dann am Ende sagen, okay, ich habe Features hier drin und die Guidance ist, dann bitte keine Features mehr verwenden. So in der Richtung kann man sich das Ganze vorstellen. Es quantifiziert das Ganze auch, es zählt mir, was habe ich in meiner Lösung drinnen, also es werden Metriken erstellt, es wird mir gezählt, ich habe so und so viele Features von dem Typ, ich habe so und so viele Content Types, ich habe so und so viele was auch immer. Und das hilft mir bei der Planung, bei der Migrationsplanung oder Transformationsplanung, Entschuldigung, um festzustellen, wie viel Aufwand steckt dahinter, so eine Lösung zu überführen. SPCAF selber macht wesentlich mehr, also es macht Code-Qualitätsanalyse, Metriken, Abhängigkeitsanalyse und so weiter. Wer sich dafür interessiert, kann nachher runter an den Stand kommen von uns, dann kann ich darüber ein bisschen mehr erzählen. In unserem Fall geht es ums Migrationsassessment, machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. Das Migrationsassessment ist im Endeffekt in dem Fall ein Report, der aus 4 Komponenten besteht. Zum einen, der Code wird analysiert gegenüber dem Up-Modell, was sind Roadblocks oder was hindert mich im Endeffekt daran, meinen Full-Trust-Code, so wie er jetzt ist, ins Up-Modell zu transformieren. In dem Fall haben wir 2 High-Severity-Roadblocks, das heißt, diese 2 Roadblocks können nicht migriert werden. Es gibt kein Äquivalent dafür im Up-Modell. Wir werden gleich im Detail darauf eingehen. Zum anderen, wie ich vorhin erwähnt habe, werden auch Metriken entsprechend ermittelt, die mir helfen bei der Quantifizierung von meiner Lösung, wie komplex ist diese Lösung, um zu planen, welchen Aufwand ich dahinter habe. Insbesondere, wenn ich nicht nur eine Lösung transformiere, sondern 2, 3, 4, 5, gewinne ich Erfahrung, welcher Aufwand steckt zum Beispiel hinter einem Content-Type, welcher Aufwand steckt hinter einem Web-Template für mein Team, in Stunden vielleicht sogar. Und ich kann dann beim nächsten Projekt mit Hilfe der Zahlen und mit meinen Erfahrungswerten, welcher Aufwand dahinter steckt, viel besser planen, welcher Zeitaufwand steckt dahinter und dann letztendlich Kostenaufwand, um diese Lösung ins Up-Modell zu hieven. Zusätzlich wird dann eine Dokumentation, quasi eine Inventarisierung durchgeführt, eine Dokumentation erstellt, in der ich alle Details sehen kann, um einfach das nochmal zusammengefasst zu haben. Und wir machen auch eine Abhängigkeitsanalyse, um einfach festzustellen, meine bestehende Lösung, was braucht die alles in sich selbst, also wie hängt sie von sich selber ab, aber was braucht sie auch von der Plattform? Welche SharePoint-Assemblies werden verwendet? Wird zum Beispiel Publishing verwendet? Welche bestehenden Features werden verwendet? Welche bestehenden Content-Types werden verwendet? Welche API wird verwendet und so weiter? Das können wir alles rausfinden und können in einem Report zusammenfassen, um bei der Planung so einer Migration zu helfen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter runtergehe, sehe ich jetzt hier die einzelnen Guidance-Regeln und wir hatten vorhin das Thema Feature-Framework schon mehrfach. Was ich kriege im Endeffekt, SPCAF hat gefunden, es gibt in den vier WSPs, im Prinzip in jeder WSP mindestens ein Feature mit den verschiedenen Feature-Namen, sagt mir genau, wo das Ganze ist. Und ich kriege jetzt die Guidance von SPCAF, dass Features, also die Regel heißt im Endeffekt Avoid Using Feature-Framework und ich kriege gesagt, okay, im Full-Trust Entwicklungsmodell war das Vorgehen, ich habe Features genommen, zum Beispiel für Provisionierung. Und das waren die Auswirkungen dieses Ganzen. Warum ist das ein Problem auch? Es hat Upgrade-Probleme, Downtime entsprechend, ist auch schwer zu testen, die ganzen Sachen, die deklarativ gemacht werden sind. So, und dann auf der anderen Seite, was ist der Up-Approach? Es ist im Prinzip eine Veränderung im Vorgehen, wir denken um, wie wir das Ganze machen, was ist der Vorteil des Ganzen, um einfach auch bewerten zu können, rentiert sich das für uns? Und dann weiter unten, dann im Endeffekt auch, okay, was für einen Impact hat es auf die Migration, was für einen Impact hat es auf das Redesign meiner Applikation, also wie stark muss ich meine Applikation verändern, um diesem neuen Vorgehen zu entsprechen. Und von dort aus kriege ich dann auch direkt Links zum Beispiel auf weiterführende TechNet-Artikel, MSDN-Artikel und auch in einzelne Samples im Office Developer Patterns and Practices Project, das von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Also ich kriege direkt Link zu Sample Code, wie kann ich das Ganze implementieren. Und mein Beispiel Content Type ist natürlich ein typisches Beispiel, also hier auch Content Type deklarativ. Content Type mit Client-Side-Object-Model. Offensichtlich braucht man ein bisschen mehr Code dafür, das so zu machen. Wenn man jetzt Patterns and Practices nimmt, reduziert sich das Ganze wieder, weil dort in der Core-Library im Prinzip das alles zusammengefasst ist als eigene Methode und ich sehr einfach solche Sachen erstellen kann. Und dann gehe ich zum Beispiel hier drauf und jetzt die Frage, ob ich Internet habe. Sieht gut aus, ja. Komme ich direkt gleich in ein Sample-Repository mit einer Testimplementierung, die mir helfen kann, diese Umsetzung zu planen des Content Types von deklarativ zum Beispiel in dem Fall ins Up-Modell. Weiter unten als Beispiel hatten wir das HTTP-Module. HTTP-Module ist ein hochkritischer Migrationsblocker, wenn man so will, weil es einfach kein Module, kein Äquivalent gibt im Up-Modell. Ich kann keine Modules machen, weil die laufen nur auf ein IIS. Ich habe keinen Zugriff auf ein IIS und das, was ich mit einem Module erziele, lässt sich auch nicht abbilden im Up-Modell. Ich habe nicht den Durchgriff zu zum Beispiel einer Office 365-Plattform, um sowas darzustellen. Das heißt für mich im Endeffekt, okay, ich kann es so nicht machen, ich kann es nicht migrieren. Jetzt muss ich mir dann im Endeffekt überlegen, okay, wofür brauche ich das überhaupt? Brauche ich das in Zukunft überhaupt noch? Und wenn ja, wie kann ich es anders lösen, dass es auch im Up-Modell ist? Und die Antwort kann dann auch sein, es geht nicht. Was wiederum Auswirkungen darauf hat, wie die Transformation stattfindet. Gut, da hilft einem das Migrationsassessment von SPCAF. Wie gesagt, umsonst verfügbar, kann sich jeder runterladen. Wenn meine Maus nicht spinnen würde, Entschuldigung. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Jetzt Metriken. Generell die Zahlen, ich sehe schön in einem Überblick, ich habe zum Beispiel 3 Feature Staplings, ich habe 3 Content Types, ich habe Custom Actions, Delegate Controls, sind alles Sachen. Delegate Controls zum Beispiel auch was ich nicht ohne weiteres so umsetzen kann. Das war normalerweise zum Initieren von Code in bestehende Masterpages, ohne die Masterpage anzupassen, verwendet worden. Die Art geht jetzt noch mit JavaScript Injection, aber ja, ist ein bisschen hakeliger, sagen wir es mal so. Diese Metriken schaffen mir einen schönen Überblick. was ist in meinen Lösungen drin? Zum Beispiel haben wir hier auch 6 Infopath-Forms in dieser Lösung drinnen. Ja, muss ich mir auch überlegen, was mache ich mit denen? Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Abmodell zu tun. Auch solche Sachen sind relevant. Wird zum Beispiel Run with Elevated Privileges aufgerufen? Also hole ich mir die Credentials von meinem Application Pool Account, um irgendwelche Sachen mit höheren Berechtigungen durchzuführen. Das geht leider nicht im Abmodell. So ohne weiteres. Oder Impersonierung von anderen Usern. Das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen dort. Und wenn ich da meine Lösung darauf ausgelegt ist und das benötigt, dann hat das für mich bei der Migration entsprechend Probleme. Und das muss ich bewerten können. Gut, dann generell zählen, wie viel Code ist überhaupt da in Menge. Ist natürlich auch ganz interessant. Inventarisierung ist im Prinzip die ganze Information gesammelt, also zum Beispiel hier alle Features mit ihren Scopes. Ich kann noch zufügen, zum Beispiel die Feature-IDs. Und dann habe ich alles schön zusammengefasst in einer Art und Weise, dass ich es später auch reviewen kann. Die ganzen Reports sind separat auch erhältlich in der Vollversion. Da kann ich mir ein Word-Dokument rausholen, kann es ausdrucken, wenn ich unbedingt will, oder irgendwo hinterlegen zum Durchsuchen. Und wenn wir runterschauen, jetzt in die Richtung Abhängigkeiten, sehe ich zum Beispiel Assemblies. Alle möglichen Arten von Assemblies sind hier. In dem Fall sehe ich zum Beispiel, dass hier fälschlicherweise eine 14er-Version noch referenziert ist. Also da hat jemand bei der Migration nicht aufgepasst, obwohl es ein 2013 Assembly ist. Ich sehe Abhängigkeiten zu Content Types jetzt zum Beispiel, also Standard Content Types wie Folder, Item, Page, Welcome Page, das sind Standard Content Types von SharePoint. Solche Sachen kann ich alle rausfinden, die mir wiederum helfen, die Migration zu planen. Es gibt noch wesentlich mehr, was SPKF kann. Das werde ich aber jetzt nicht im Detail zeigen. Es soll nicht eine reine Produktdemo sein. Wie gesagt, das ist der kostenlose Teil. Das könnt ihr euch selber anschauen. Alles andere kommt dann nachher zu mir an den Stand. Wenn wir wieder zurückgehen. Geht's weiter, ja. Diese Regeln, die ich gerade gezeigt habe, sind alle Open Source. Also wir haben diese Migrationsassessment-Regeln mit Microsoft zusammen auf dem Microsoft GitHub-Account Open Source gestellt, weil Microsoft selber dazu beiträgt und weil wir auch andere Entwickler dazu beitragen lassen wollen. Die Regeln kommen dann wieder in das freie Produkt mit rein. Das heißt, wer dort sich beteiligen will und dort Erfahrungen auch gemacht hat, die Dokumentation da hingegen auch anzupassen, der kann sich daran beteiligen und kann dadurch auch zum Beispiel kostenlose Lizenzen vom Vollprodukt sich verdienen, wenn man so will. Hat auch den Vorteil, man weiß genau, was wird hier analysiert und kann auch verstehen, okay, wie kommen wir zu diesem Schluss, dass das ein Problem ist. Da hinten noch eine Frage. Ja? Per Server Object Model Sachen provisioniere, also per API zum Beispiel Content Types erstelle und so weiter. Ja, sowas können wir auch finden im Code. Wir analysieren den .NET Code genauso wie den XML Code. Also es macht keinen Unterschied in der Hinsicht. Gut, grundsätzlich jetzt der nächste Schritt, Entwicklung. Also wie entwickle ich? Und meine persönliche Empfehlung ist, schaut euch das Patterns and Practices Projekt von Microsoft initiiert an. Im Endeffekt ist es mehr so eine Guerilla-Aktion von einem bei Microsoft gewesen, der gesagt hat, okay, wir brauchen hier irgendwas, wir brauchen Guidance. Der Vesa Juvonen, der ein oder andere kennt seinen Namen, war primär Field Engineer, hat viele Migrationen nach Office 365 durchgemacht und gesteuert und hat im Prinzip die ganzen Schmerzen schon erlebt, die alle von uns erleben werden, wenn wir so eine Transformation durchführen. Und diese Erfahrungen hat er in so ein Projekt reingemacht, weil er gesagt hat, okay, da könnten vielleicht unsere Kunden auch von profitieren. Und das Ziel war daraus, ein Community-Projekt zu machen. Deswegen wurde das Ganze Open Source gestellt. Es wurden Leute wie ich und andere MVPs dazu gewonnen, sich daran zu beteiligen und ihre Expertise dort reinzutun. Und dieses Projekt ist mittlerweile enorm groß. besteht aus einer Core-Library, die im Prinzip alle Standard-Tasks, die man so hat, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 80% der Sachen, die jeder von uns in SharePoint Customize hat, schon mit API abbildet über Methoden. Man kann einfach die Core-Library über NuGet in sein SharePoint-Projekt, in sein App-Projekt mit hinzufügen und kann die konsumieren und kriegt es auch, es wird gewartet, es ist von Microsoft abgesegnet, dass diese Implementierung auch in Zukunft unterstützt wird, was bei den eigenen Implementierungen nicht unbedingt immer der Fall ist. Also in der Hinsicht durchaus sinnvoll und man spart sich natürlich auch sehr viel Zeit mit dieser ganzen Sache. Und zusätzlich gibt es dann auch noch zum Beispiel Haufen PowerShell-Commandlets, die diesen ganzen Provisionierungsprozess zum Beispiel mit PowerShell erleichtern. Es gibt haufenweise Beispielimplementierungen, Szenarien, die abgebildet sind, die sich teilweise sogar sehr einfach so wiederverwenden lassen oder adaptieren lassen. Insofern kann ich das sehr empfehlen, sich das anzuschauen. Das Entscheidende ist, was ich vorhin schon gesagt habe, es wird von der Produktgruppe abgesegnet, was auch immer das heißen mag. Also ich weiß natürlich, dass die Produktgruppe nicht jedes Code-Sample im Detail durchprüft und nicht vielleicht irgendwann einmal sagen würde, nee, das geht jetzt nicht mehr. Aber es ist das Beste, was man in der Hinsicht kriegen kann. Und es gibt teilweise auch, sagen wir so, sich widersprechende Implementierungen in den Samples. Das muss man sich auch im Klaren sein. Dennoch ist es meines Erachtens die beste Ressource, wenn man ins App-Modell einsteigen will, wenn man seine bestehenden Sachen migrieren will, weil genau darauf zielt es ab. Letzter Schritt. Deployment in diesem Prozess, den wir vorhin gesagt haben. Also wie kriege ich das Ganze jetzt dann irgendwann auf meine Plattform? Im Endeffekt gibt es zwei Varianten. Die eine ist in place, also sagen wir, ich bin auf 2013 und jetzt tausche ich Schritt für Schritt die bestehenden Full-Trust-Code-Implementierungen gegen App-Implementierungen aus. Hat Vorteile, ich meine, der Impact ist geringer auf den End-User. Er wird quasi, im besten Fall merkt er gar nicht, dass irgendwas passiert. Ich brauche nicht zusätzlich Hardware, ich muss nicht zusätzliche Migrationstools und sonstiges alles haben und ja, reduziere im Endeffekt die Downtime von diesem ganzen Transformationsprozess. Wesentlich schwieriger natürlich, das Ganze zu verfolgen, weil ich muss das an zig Side-Collections machen vielleicht, überall schauen, dann ist wieder eine geblockt, weil irgendjemand was da macht, wo ich jetzt keine Veränderung durchführen kann und so weiter. Das alles ist ein bisschen schwieriger und es ist natürlich auch wesentlich einfacher, dort irgendwelche alten Customizations zurückzulassen. Also ein typisches Beispiel, man macht diese Migration, tauscht ein Feature gegen irgendeinen anderen Provisionierungsprozess aus, meint, man hat dieses Feature überall deaktiviert und deinstalliert die Farm Solution und dann stellt man fest, ach ja, da war doch noch eine Side Collection, wo ich keinen Zugriff hatte. Da war dieses Feature auch aktiviert, die jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert und dann kriege ich meine Support Calls. Unsere Seite funktioniert nicht mehr. Also die Gefahr besteht dadurch. Deswegen gibt es die andere typische Alternative, die Swing-Alternative. Also sprich, ich baue ein separates System auf, mache alles bereit, teste es alles ordentlich und dann migriere ich den Content drüber. Und klar, ist natürlich wesentlich aufwendiger, bin aber dafür isoliert von der aktuellen Produktionsumgebung und habe halt dadurch weniger Probleme auf der aktuellen Umgebung. Das Prinzip ist meines Erachtens die zu präferierende Variante, aber nicht unbedingt die, die überall möglich ist. Okay. Das wäre es im Endeffekt zusammengefasst. Verstehen, was ist die Zielplattform und die Technologie, die dahinter steckt in diesem App-Modell. Ich muss erstmal diese Umgebung verstehen. Das habe ich versucht, euch jetzt ein bisschen darzulegen, was darunter zu verstehen ist unter diesem App-Modell. Verstehen, was sind meine aktuellen Lösungen und ihre Anforderungen daran. Umdenken, wie kann ich das in Zukunft lösen mit unter den Prämissen, unter denen ich mich befinde. Transformieren, noch einmal das Wort, ganz einfach. Und dann Deployment und Content-Migration im Endeffekt. Hier noch ein paar Links. Oben könnt ihr das kostenlose Migration Assessment runterladen. Es gibt auch ein 6-Stunden MVA-Training von Microsoft, von Vesa Juvonen und Steve Walker, die unter anderem auch SPKF zeigen dort in dem Prozess. Das sich komplett darauf fokussiert, diese Transformation, wie ich die mache, wie ich das einsetze, kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch noch eine Tech-Ed-Session, auch online auf Channel 9. und dann das Patterns and Practices Projekt. Vielen Dank. Fragen? Wir haben noch 10 Minuten Zeit, insofern bin ich offen für alles. Muss auch nicht zum Thema gehören. Entschuldigung, gerne, ja. Die Folien sind aber auch auf meinem SlideShare-Account und ich glaube, die werden auch zur Verfügung gestellt. Aber gerne Foto machen. Wer hat Fragen? Alle überfordert von meinem konstanten Redeschwall. Wer entwickelt schon Apps generell? Ja, immerhin ein paar. Und wer entwickelt Apps from scratch, also komplett unabhängig von bestehenden Lösungen? Das sind immer weniger. Also alle, ah ja doch, da auch noch ein paar. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, das, was ich euch jetzt erzählt habe, viel davon ist schön in der Theorie, aber in der Praxis stellt man dann fest, dass es gar nicht so einfach ist. Ich habe versucht es darzustellen, dass es auch nicht wirklich so einfach ist, wie es Microsoft vielleicht uns glauben lässt. Es ist nicht möglich, eine 1:1 Migration zu machen. Von dem Gedanken kann man sich verabschieden. Es wird auch nicht von irgendjemandem ein Migrationstool geben, Farm Solution rein, ab auf der anderen Seite raus. Kann man sich auch verabschieden von dem Gedanken. Es gibt aber Hilfestellungen davon. Eins zum Beispiel, eine Hilfestellung, die vielleicht ganz interessant ist, die ist auch im Patterns and Practices Projekt drin. Das ist ein Provisioning, Engine, wenn man so will, oder Provisioning Tool, das mir erlaubt, eine bestehende Seite, ein Abbild einer bestehenden Seite zu machen. Also ich kann mich auf eine bestehende Site Collection zum Beispiel verbinden, kann sagen, hol mir alle Informationen davon raus, mach mir ein Template und provisioniere es in meiner neuen Umgebung über Client-Side-Object-Model. Diese Provisioning-Engine verwendet witzigerweise XML wieder und orientiert sich im XML auch an dem, wie Web-Templates aufgebaut sind. Nur, dass es immer vorne PNP hat als Namespace. Hat aber den Vorteil, es lässt sich auch leicht anpassen. Im XML und es geht aber auch per Code. Also ich kann diese Provisioning Engine auch per Code ansteuern. Und wer sich damit auseinandersetzen will, der sollte sich das mal anschauen. Es gibt ein eigenes GitHub-Projekt auf Office Dev dazu. Ja?
Gibt es Möglichkeiten, im App-Modell Site Collection übergreifend irgendwas zu machen? Ich habe bis jetzt noch nichts wirklich gefunden, keine Möglichkeiten gefunden, um aus dem Container der Site Collection heraus etwas zu tun.
Außer wenn ich Endpoints halt verwende. Ich kann mich natürlich über den REST-Endpoint verbinden, aber an sich nein, zumindest nicht meines Wissens. Was ich machen kann, ich kann Apps deployen, die automatisch auf alle Site-Collections deployed werden. Also ich kann zentral im App-Hub quasi meine App deployen und dann wird sie verteilt auf alle Site-Collections. Aber nichtsdestotrotz muss sie aufgerufen werden überall. Ja, nur in der Art und Weise, wie ich es auch machen würde, wenn ich es jetzt in der Konsolenapplikation mache. Also ich kann mich mit CSOM natürlich zu mehreren Site Collections verbinden. Ich kann mich per REST API zu mehreren Site Collections verbinden. Wenn ich im Kontext, muss mir jeweils den Kontext holen von der Site Collection und kann darin Aktionen durchführen. Das ist an sich kein Unterschied, ob ich das jetzt in der Provider-Hosted-App mache oder ob ich das in einer Konsolenapplikation mache. Aber ansonsten, so direkten Zugriff, so wie ich jetzt das gemacht habe, einfach ein SP-Site-Objekt holen und dann so, nee, so einfach ist es leider nicht mehr. Weil ich bin eigentlich in dem Kontext, in dem die App aufgerufen wurde. Und ist schwieriger, ja. Wie bitte, ich habe es nicht verstanden. Ja, die Client-Side-API wird permanent erweitert. Also das war gerade die Feststellung. Client-Side-API wird erweitert. Es kann sein, dass es in die Richtung auch geht. Ich meine, Microsoft ist selber natürlich genau an der Stelle am Kämpfen, hat genau dieselben Probleme. Ja? Mhm. Gut. Also Information gerade, tenant-wide sollen solche Sachen möglich sein in Zukunft. War mir jetzt noch nicht bekannt, dass es schon empfohlen wird. Danke. Ah ja, okay. Ja, bitte?
Man kann jetzt zum Beispiel nicht ein- und ausschalten, je nachdem, ob man jetzt irgendwie eine Auswahl mit der Telekom hat oder nicht.
Weiß ich momentan keine Möglichkeit, das zu machen. Also ja, unsere Möglichkeiten sind natürlich im Abmodell eingeschränkter. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist auch ein sich entwickelndes Modell. Es kommen natürlich immer neue Funktionalitäten dazu und Microsoft hört auch tatsächlich mittlerweile zu, was der Bedarf ist. Aber ich sag mal so, man darf nicht ernsthaft erwarten, dass man in Zukunft alles machen können kann, was man in Full Trust Code machen konnte. Das wird nicht passieren. Nicht, dass ich wüsste. Also Word Automation Services ist ja auch, ist ja meines Erachtens jetzt, glaube ich, auch als deprecated markiert in 2016. Ja. Insofern, aber ich weiß meines Wissens nicht. Also diese Service Applications, die wenigsten davon haben irgendwelche Endpoints oder CSOM zur Verfügung. Ja, man muss sich vielleicht ein anderes Szenario dort anschauen. Ich meine, so wie ich habe ja auch auf Azure zum Beispiel haufenweise Services. Wenn ich jetzt Word Automation Services zum Beispiel verwende, um PDF-Generierung zu machen, ja, muss es nicht unbedingt Word Automation Service dafür sein. Es kann auch ein Service sein, den ich auf Azure laufen lasse, der genau dasselbe macht und nicht von SharePoint gemanagt wird, an dem ich die Dokumente übergebe, die mir dann als PDF zurückgegeben werden. Dadurch habe ich den Vorteil, dass ich es separat skalieren kann von der SharePoint-Umgebung, also jetzt im On-Prem-Umfeld zum Beispiel. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob jetzt gerade im speziellen Fall Word Automation Services dort schon eine CSOM-API zum Beispiel zur Verfügung steht. Ich kenne leider auch nicht alle APIs auswendig. Aber es lässt sich leicht herausfinden, wenn man sich die DLLs einfach anschaut. Okay, ja.
Wenn ich jetzt aber eine Liste dort verwende, die nur einer bestimmten Nutzergruppe zugänglich sein soll, kann ich das jetzt schon irgendwie einschränken, so out of the box. Also ich weiß, wie man rankommt, wie man es über PowerShell ändern kann. Das geht immer noch, aber es ist halt sehr umständlich.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht jetzt im konkreten Fall. Tut mir leid. Okay, ich hoffe es. Hat was gebracht, um mal ein bisschen Überblick zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, welche Herausforderungen bevorstehen. Anders kann man es nicht sagen. Es sind mehr Herausforderungen, als es ist leider nicht alles so schön einfach, wie man sich das erhoffen würde. Nichtsdestotrotz, meine persönliche Empfehlung ist, immer zu versuchen, jetzt bei Neuimplementierungen oder auch bei Migrationen, erstmal zu schauen, können wir es irgendwie im Abmodell lösen, selbst wenn wir noch im On-Prem-Umfeld sind. Und selbst wenn wir dann entscheiden, ja, wir machen es On-Prem in Full Trust Code Solutions, trotzdem versuchen darin so viel wie möglich Client-Side-API zu verwenden und nicht wieder ja, faul zu sein und auf die bekannte Server-Side-API umzustellen. Weil, wie wir es schon gerade eben gehört haben von dem Kollegen hier, die API ist laufend in der Entwicklung, es kommen ständig neue Möglichkeiten dazu. Und der Bedarf der Kunden ist natürlich da, bestimmte Sachen abzubilden. Und wenn ich jetzt mich bei der nächsten Implementierung wieder zurücklehne und sage, ich mache es Full Trust Code, dann mache ich mir den Weg in Zukunft schwerer, vielleicht komplett mal auf CSOM umzusteigen oder eventuell mal auch Office 365 zu geben, selbst wenn es momentan noch nicht geplant ist. Also meine persönliche Empfehlung ist, versuchen erst einmal es im Abmodell zu lösen. Und wenn es dann nicht geht, selbst im Full Trust Code versuchen, so viel wie möglich Client-Side zu lösen, um mir einfach in Zukunft die Arbeit zu vereinfachen. Wie bitte? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, sowas kann man machen. Also im Full Trust Code sich eigene Web-Services bauen und darüber dann quasi die Sachen abbilden, die ich dann Client-Side-mäßig konsumiere, in der ähnlichen Art und Weise, wie ich die SharePoint-API konsumiere. Völlig richtig, genau. Ja? abraten. Man muss sich der Risiken bewusst sein. Also ich meine, das ist nichts Neues eigentlich an der Stelle. Alles, was ich anpasse, hat im Endeffekt Auswirkungen auf den Betrieb und die Wartung und das Change Management in der Plattform, das Application Lifecycle Management. Jetzt das Thema Masterpage, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, insbesondere wenn man jetzt Office 365 macht, dass man das nicht unbedingt immer unter Kontrolle hat alles. Also oder im schlimmsten Fall es einfach heißt, ja okay, wir profitieren nicht von zusätzlichen Funktionalitäten, weil wir niemanden haben, der trackt, was sich wieder geändert hat und das nachgezogen hat in den eigenen Masterpages. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ansonsten spricht nichts dagegen, das weiterhin so zu machen. Es kostet halt eventuell mehr Zeit in der Zukunft oder mehr Geld in der Zukunft. Man muss ja auch sagen, es ist schon erstaunlich, was man mit CSS schon alles erreichen kann. Nicht, dass es unbedingt Sinn macht, irgendwelche Artefakte, Fakte mit CSS durch die Gegend zu schieben immer. Vor allem die Seiten sind nicht unbedingt dafür gebaut. Ja, da hat sich Microsoft auch, sagen wir mal, so weit rausgelehnt, dass sie sagen, sie ändern keine IDs mehr. Werden wir sehen, bis es wieder passiert. Sie haben es letztes Jahr gemacht, in der Sweetbar war das, kam es im Herbst irgendwann. Auf einmal hat sich eine ID geändert und dann haben auf einmal die ein oder anderen Intranets nicht mehr so ausgeschaut, wie sie sollten. Davon haben sie gelernt und es gab diese Aussage, dass die IDs nicht mehr geändert werden, bis sie geändert werden. Okay, dann herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe...